Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Der John Sinclair Podcast mit Dennis Erhardt und Sebastian Breitbach.
Herzlich willkommen, liebe John Sinclair-Freunde, zum Juni-Podcast. Diesmal eine ganz besondere Folge, denn erstens ist es draußen warm, zum ersten Mal in diesem Jahr, und zwar ziemlich. Und zum zweiten wird das der erste Podcast sein, den Dennis. Hallo Dennis.
Hallo. Hallo Sebastian.
Gemeinsam bestreiten vor dem Mikrofon, sondern diesmal mit ganz ausgefuchster Technik über eine Online-Verbindung. Woran liegt denn das, Dennis?
Ich glaube, es gibt so einen kleinen Delay, wie man neudeutsch sagt. Ist das so?
Bei mir nicht. Bei mir ist alles super. Nee.
Achso, dann ist das mein Delay in meinem Kopf. So, ich bin da manchmal ein bisschen langsam.
Du bist langsam, außerdem bist du Apple-User und da ist das ja nichts Überraschendes.
Jetzt verrat doch sowas nicht, das ist persönlich. Du weißt ja, nicht so viele Leute verwenden Apple und ich möchte nicht, dass das jemand weiß. Und wir wollen auch keine Werbung machen.
Ja, nein, das Problem war, glaube ich, ne, dass wir gerade irgendwie in einer aufnahmefreien Phase sind sozusagen und der Podcast aber gemacht werden muss. Und da haben wir uns entschlossen, gehen wir doch mal ganz neue Wege und machen einfach den Podcast über eine Online-Verbindung.
Tja, wo bist du eigentlich gerade, Sebastian? Im Park oder wo?
Ich bin gerade im Bett.
Ja, schön. Ja. Raschel. Bist du wenigstens allein? Hast du ein bisschen Anstand?
Weißt du doch, blond rechts, brünett links und lass uns anfangen.
So, sag mal deinen Mädels da, sie sollen bitte ruhig sein. Es geht jetzt um das Geschäftliche.
Richtig. Ja? Macht schon mal die Sauna an.
Ja, so läuft das hier, ne? So wird Sinclair produziert.
Genau.
Was haben wir denn für Themen heute?
Ja, ich glaube Dead Zone, richtig?
Dead Zone live aufgeführt. Nee, live stimmt ja gar nicht, ne? Aber wir waren live da und haben live zugehört, wie es aufgeführt wurde.
Ja, wir haben eine große Roadshow gemacht und waren in sage und schreibe drei großen deutschen Städten, in drei großen Kinos und haben Dead Zone aus verkauftem Haus präsentiert, ja.
Ja, dazu können wir dann gleich vielleicht noch etwas Näheres sagen, zunächst mal zur Struktur. Dann wollen wir ja noch ein bisschen über euer Feedback sprechen da draußen zu Dead Zone. Die erste Folge ist ja dann auch erschienen, kurz nach unserer Roadshow in den Kinos. Und wir haben da von euch schon einiges zu hören und zu lesen bekommen dazu. Darauf wollen wir ein bisschen eingehen. Und dann haben wir natürlich auch noch die Vorschau auf die zweite Folge, die ja demnächst fällig ist. Und die regulären Vorschauen für die Edition 2000. Ja, das ist ja schon eine ganze Menge Programm, ne?
Das ist eine ganze Menge Programm, ja. Gut, dann los geht's.
Ja, dann, wir sind gestartet in Berlin, ne? Da können wir ja auch mal anfangen,
vielleicht. In Berlin. Große Premiere.
Direkt nach Ostern war das, 23.04.
Das ist schon wieder so lange her, ne? Meine Fresse.
Das ist krass, ne? Ja. Es ist, als wäre es gestern gewesen.
Ja, ein bisschen schon. Also es war ja nicht ganz unaufwendig, auch in der Vorbereitung und so weiter. Und als der große Abend dann da war, wir waren vorher noch im Studio, ne?
Stimmt, Bodo Wolf hatten wir vorher noch aufgenommen. Weil es einfach gerade natürlich passte.
Man muss uns, glaube ich, zugutehalten, dass andere Leute sich, denke ich, den halben Tag vorbereitet hätten, sich noch das Sakko aus der Reinigung geholt hätten, noch beim Friseur gewesen wären und so weiter und so weiter. Aber so sind wir ja nicht. Und
Friseur brauche ich auch nicht, wie du weißt. Aber,
stimmt.
Hat sich erledigt.
Hat sich erledigt. Aber wir sind tatsächlich direkt aus dem Studio. Wir haben vorher noch was gegessen, glaube ich, kurz, wenn ich mich recht erinnere. Und sind dann natürlich weiter im Dienste der Sache, direkt ins Kino. Und ja, haben dann erstmal einen kleinen Soundcheck dort vor Ort gemacht.
Das war tatsächlich, wie du sagst, alles nicht so unaufwendig, ne? Weil wir ja wirklich auch vorher nicht in die Kinos rein konnten. Wir sind erst am Tag jeweils vor den Veranstaltungen, so etwa 2 Stunden dann immer vorher in Berlin, in Essen und in Hamburg im Kino gewesen und haben da in aller Eile die Sachen noch irgendwie eingestellt gekriegt, ne?
Ja, jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass so ein Cinemax-Kino nicht unbedingt auf uns gewartet hatte. Dementsprechend, ja.
Alles bei laufendem Betrieb.
Ne? Alles bei laufendem Betrieb, genau. Und dann, ja, haben wir es aber, denke ich, ganz gut hingekriegt. Wir waren ja zumindest technisch einigermaßen vorbereitet. Und ja, so konnten wir dann auch pünktlich starten. Hier in Berlin war ja das kleinste Kino, glaube ich. War ganz ordentlich besucht, glaube ich. Ne? Wie viele Leute waren da? Weißt du es noch?
Weiß ich jetzt nicht mehr. 30, 40 vielleicht oder so. Ne?
Ja.
Irgendwie also sowas in der Art
wahrscheinlich. Für den Start einer brandneuen Hörspielserie in der Problemzone Berlin. Also eigentlich ein ganz gutes Ergebnis.
Ja, das stimmt. Also man hat schon deutlich gemerkt, dass Essen und Hamburg einfach mehr Hörspielland sind.
Da ja.
War da deutlich mehr los und ja. Im Ruhrgebiet waren die Leute auch ein bisschen offener.
Das kann man
und das so sage ich als Hamburger. Ne?
Das kann man so sagen, ja.
Ja, wir haben ein bisschen was zur Serie erzählt, bevor wir gestartet sind mit dem Hörspiel. Eine halbe Stunde etwa zur Entstehung, zu den einzelnen Sprechern. Torben Liebrecht hatte ja eigentlich dabei sein wollen, wurde für Berlin auch angekündigt von uns. Vorher hat sich auch selbst angekündigt im Video, aber dann in letzter Sekunde konnte er leider nicht kommen, weil er einen Dreh hatte. Und das ist ja tatsächlich auch oft das Problem mit Sprechern, die eben gleichzeitig auch vor der Kamera stehen, dass die Drehtage bei Filmaufnahmen eben sehr fest gemeißelt sind und sehr in Stein gemeißelt sind und dann man sich da manchmal danach zu richten hat und etwas spontan umplanen muss. Und so saß er dann im Flieger, während wir im Kino saßen. Ja, und die Veranstaltung allein gerockt haben, ne?
Wobei man sagen muss, dass er uns ja eigentlich eine nette Entschädigung geboten hat. Er hat uns ja immerhin für jede Stadt separat einen kleinen Text eingesprochen, den wir dann abgespielt haben. Das fand ich eigentlich ganz nett, muss ich sagen.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also Torben hat definitiv Bock, Sinclair zu machen. Und wir alle, Torben auch, aber wir natürlich auch, würden uns freuen, wenn das bei euch auch richtig gut ankommt.
Tja, wie kam es denn eigentlich an? Kann man da was zu sagen? Ich überlege gerade so ein Fazit zu der ganzen Veranstaltung zu ziehen. Ich glaube, Berlin war von den Reaktionen im Anschluss recht verhalten eigentlich, ne?
Ja, ich glaube, das liegt an den Berlinern, ne?
Das glaube ich auch.
Also im Hörspiel kann es natürlich nicht liegen und an uns auch nicht.
Selbstverständlich. Nein, wir haben unser Bestes gegeben. Das Hörspiel ist natürlich grandios, keine Frage. Also muss es ja an den Berlinern gelegen haben.
Es war schon interessant zu sehen zumindest, dass auch viele da waren, die eigentlich jetzt gar nicht so sich vorab informiert hatten, die einfach dahin gegangen sind, weil es halt ein Sinclair-Hörspiel ist und ja, praktisch ohne jedes Vorwissen, dass es eben ein Reboot ist oder zumindest als Reboot auch angekündigt wurde, dass es ein Neustart ist. Wir mussten ja auch erstmal diese Begriffsfindung dann starten vor dem Abspielen, was wir da genau eigentlich gemacht haben mit Sinclair Dead Zone. Und da gab es dann doch, glaube ich, einige, nicht nur in Berlin, aber auch da, die dann gesagt haben, das hätten sie so nicht erwartet.
Ja, das stimmt. Und hier in Berlin dann auch schöne Grüße an Özge, mit der wir hinterher noch ein bisschen gesprochen haben. Das war sehr nett.
Ja, dann nach dieser Veranstaltung, ne, haben wir noch eine kleine, wie sagt man, einen kleinen Absacker genommen, ne, zu zweit. Und dann ging es ja auch am nächsten Morgen schon los, ne, ins Auto und ab nach Essen.
Stimmt. Mal eben, wie viel sind es? Knapp 600 Kilometer, glaube ich.
Mit ein bisschen Stau noch zusätzlich. Und sind da also wirklich gerade rechtzeitig angekommen,
ja.
Kann man sagen, dass wir da auch in aller Eile auf einem Bein noch schnell den Soundcheck machen konnten.
In Essen hat man natürlich den Vorteil, muss man sagen, im Vergleich zu den anderen beiden Kinos, dass wir uns direkt unten an der Bühne einstopseln konnten. Das war eigentlich in Essen technisch am besten gelöst. Die hatten die Kabel direkt bis vorne liegen. Man musste nicht in den Vorführraum und das war eigentlich recht praktisch, was uns natürlich zugute kam, weil wir echt knapp dran waren.
Ja, was in Essen am wenigsten praktisch gelöst war, war der Typ, der uns da, den wir vorne immer fragen mussten, den Einlasser, der völlig genervt war, wenn wir da mal ankamen. Der gute Mann hatte allerdings auch immer eine Schlange vor sich von Leuten, von die natürlich ins Kino wollten, zu allen möglichen Veranstaltungen. Und dann kamen wir immer so mit Fragen wie, wie geht's denn jetzt weiter und wo sind wir überhaupt, wo müssen wir hin, in welches Kino?
Und dürfen wir mal das Licht dimmen?
Aber wir haben es irgendwie alles hingekriegt und haben uns hinterher auch lange noch unterhalten mit vielen von euch. Und war auch auf der Tour durchaus interessant, dass eben dieses Feedback direkt kam im Anschluss an die Veranstaltung von euch, dass wir eben nicht jetzt einfach nur im Internet mal hier und da was lesen oder vielleicht auch gar nichts lesen zu bestimmten Sachen, die wir machen, sondern mal direkt mit euch zu sprechen. Wir haben da, glaube ich, fast so lange, wie das Hörspiel selber gedauert hat, 90 Minuten hinterher noch im Foyer da gesessen.
Ja, schöne Grüße an Robin und Viktor. An der Stelle nochmal.
Ja, an alle, die da waren. Also ja, war auf jeden Fall sehr nett von unserer Seite. Und dann...
Mir wurde ein Bier dort spendiert. Wie bitte? Möchte ich nochmal hervorheben.
Ja, wieso denn nur dir? Davon erfahre ich jetzt, 2 Monate später. Das ist ja wohl unterschiedlich.
Du trinkst kein Bier, Dennis.
Ja, was soll das jetzt? Das,
heuchel doch nicht rum hier.
Ja, ich will aber eins haben. Es geht um Wertschätzung, Sebastian.
Ja.
So. Ja, ich hätte auch eine Apfelschorle genommen. So, dann sind wir nach Hamburg, wo es dann sehr futuristisch wurde mit diesem Fahrstuhl, ne? Wo wir immer in den in den Abspielraum reinfahren mussten mit dem Fahrstuhl, wo man sonst nicht hinkam und dafür brauchte man Schlüssel und den wollten die eigentlich nicht so gerne hergeben.
Jetzt weiß ich, was nicht barrierefrei bedeutet.
Du brauchtest, glaube ich, immer 5 Minuten, um unten vom Saal nach oben zu kommen und wieder zurück, um irgendwas zu verändern. Und genau. Wir hatten nur noch 6,5 Minuten, bevor es losgehen sollte.
Man musste also quasi immer raus aus dem Vorführsaal und dann den Aufzug mit einem Schlüssel holen, in den Aufzug rein, den mit dem Schlüssel erstmal freischalten, dann in die andere Etage fahren. Dann musste man den Aufzug hinter sich abschließen, damit ihn auch kein anderer benutzen konnte. Und dann konnte man seine Einstellungen machen im Vorführraum und musste dieselbe Prozedur wieder in umgekehrter Reihenfolge machen, um wieder runter ins Kino selbst zu kommen. Das war spektakulär, ja.
Ja, aber wir haben uns ja nicht aufhalten lassen, ne? Am Ende hat es dann doch funktioniert.
Ja.
Und auch da haben wir am Ende noch viele Gespräche geführt mit euch und viele Grüße zum Beispiel an den Kieler Sinclair Fanclub. Wir werden uns auch mal irgendwann hören im Podcast, haben wir beschlossen.
Und viele Grüße an Ali. Auch ein sehr nettes Gespräch.
Ja. Ja, was man als Abschluss dieser Tour vielleicht sagen kann, unser wichtigstes Fazit, die meisten Podcast-Fans haben wir im Ruhrgebiet, nicht wahr?
Definitiv. Im Ruhrgebiet wird Podcast gehört und das begrüße ich außerordentlich. Da habe ich ja auch eine relativ lange Zeit meines Lebens verbracht und schöne Grüße in Pott. Glück auf!
Ja, und damit vielleicht als fließenden Übergang praktisch zum zweiten Punkt, den wir vorhin angekündigt haben, dass wir einige Reaktionen von euch bekommen haben, auch schon natürlich im Anschluss, wie gesagt, an diese Live-Veranstaltung, aber auch im Internet, das ein oder andere über die Facebook-Seite, über Rezensionen, über Amazon, habt ihr uns ja Feedback gegeben zu der ersten Folge von Dead Zone. Und das war auf jeden Fall auch sehr interessant, diese unterschiedlichen Meinungen da zu lesen und zu hören. Was sagst du dazu, Sebastian?
Ja, es gab ja schon, als das Buch veröffentlicht wurde, eine Menge Rezensionen. Und jetzt, nachdem das Hörspiel, die erste Folge, erschienen ist, natürlich umso mehr. Es sind viele positive, man kann, glaube ich, zusammenfassend sagen, dass wir viele Leute überrascht haben auch mit dem, was wir da gebracht haben, obwohl wir es ja eigentlich im Vorfeld auch immer wieder angekündigt haben.
Das glaube ich auch. Also
dass das Ganze eigentlich nicht viel mit der regulären Serie zu tun hat und schon in eine völlig andere Richtung geht. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Knackpunkt. Die einen haben wir genau damit überrascht und die finden es positiv, dass es sich halt überhaupt nicht an, oder sagen wir mal nur ganz, also in bestimmten Punkten an der Originalserie orientiert und auch viele Dinge da neu interpretiert. Und viele der eher kritischen Rezensionen, die da gekommen sind, hängen sich ebenfalls genau an dem Punkt auf. Aber die sagen, das ist nicht mehr Sinclair und das wollen wir so nicht. Und das finden wir doof, dass das nicht mehr ist wie Sinclair früher.
Was es auch nie sein soll.
Genau, ich wollte es gerade sagen. Genau das war ja eigentlich das Ziel. Es sollte eben nicht jetzt einfach nur wieder ein Neuaufguss quasi des Bekannten sein, sondern es ist ja quasi eine völlige Neuinterpretation des Themas. Ja, wie angekündigt eigentlich.
Ich bin hier gerade auf Amazon unterwegs und da sehe ich zum Beispiel so ein paar Sachen, die sich halt wiederholen, wie du eben auch gesagt hast, dass die Leute, die es nicht so gut fanden, eben insbesondere die Parallelen zum Original ziehen und dann natürlich sagen, alles, was anders ist, ist doof. Und da alles anders ist als im Original, ist natürlich alles doof. Also zum Beispiel schreibt hier Michael Schofield, ein nettes Hörspiel, solide gemacht, aber Sinclair Feeling ist gleich null. Zuko Gunn, was für ein unglücklicher Name. Shao ist doch einmal Polizeibeamtin. Sorry, aber wenn man das Sinclair-Universum neu aufstellen möchte, dann nicht so. Der gesamte Flair der 2000er-Reihe fehlt in diesem Hörspiel und ich habe nicht die Hoffnung, dass die folgenden Hörspiele das ändern können. Die Hoffnung haben wir auch nicht, ne, Sebastian?
Also ja, die Hoffnung müssen wir eben leider nehmen. Wobei ich jetzt mal gerne die Frage zurückstellen würde, ist natürlich schade, dass man keine direkte Kommunikation hat. Aber was ist denn eigentlich das Sinclair Flair? Er meint wahrscheinlich das Sinclair Flair der Edition 2000. Aber auch die Edition 2000 ist ja letztendlich eine Interpretation des Ganzen. Denn wenn man sich mal ein Romanheft zur Hand nimmt, dann ist das auch weit entfernt von dem, was in der Edition 2000 so stattfindet und wie das da gestaltet ist.
Mich würde persönlich auch mal interessieren, wenn man das Sinclair-Universum neu aufstellen möchte, schreibt er dann nicht so. Ja, wie denn dann? Das wäre ja auch mal ganz interessant.
Das wäre auch ganz interessant,
ja. Aber meistens kommt dazu nicht so viel. Zum Beispiel hier habe ich eine gerade gefunden, 5 Sterne. Sinclair Dead Zone wirkt, als hätte der Autor von Taxi Driver wie eine Sturmgewalt das bekannte Sinclair-Universum neu durchgefegt. Lohnt sich.
Ja.
Da muss man nicht weiter kritische Fragen stellen, das nehmen wir so hin.
Ja.
Guter Mann.
Guter Mann, genau. Bester Mann. Ne.
Ja. Es gibt auch tatsächlich ein paar mehr, also ne, gute Rezensionen. Ich gucke mal so weiter durch, was ich so finde.
Ja, ich denke, man kann da zusammenfassend sagen, dass halt diese positiven Dinge, entweder hat man halt einen persönlichen Geschmack dann auch in dem Fall getroffen, aber ich glaube, die meisten positiven Rezensionen gehen halt in die Richtung, dass sie vielleicht eine neue Interpretation oder einen neuen Aufguss von der Edition 2000, von den Heftromanen, wie auch immer, erwartet haben, aber eben das nicht geliefert wurde und ihnen genau das halt gut gefällt. Und das war ja auch letztendlich das, was wir machen wollten, eben nicht ein Aufguss. Dann hätte die Serie ja auch irgendwie keine Berechtigung, wenn sie jetzt einfach nur ein neuer Aufguss der Edition 2000 ist. Sondern wir wollten ja im Prinzip ein Spin-off im besten Sinne machen und eine alternative Geschichte rund um den Geisterjäger erzählen. Und ich glaube, dass eben genau diesen Leuten, die jetzt hier alle positiv und überrascht sind und grandios, lese ich hier gerade, dass es genau den Nerv dieser Leute getroffen hat. Ja.
Man muss dazu ja auch sagen, dass die Edition 2000 weitergeht. Ne? Also da gab es ja teilweise dann auch Fragen, ja, als Dead Zone angekündigt wurde, was passiert denn jetzt mit der Edition 2000, ein neuer Sinclair, was heißt denn das? Die Edition 2000 geht einfach ganz normal weiter, im ganz normalen Rhythmus. Und das hätte ja dann noch viel weniger Sinn ergeben, wenn man parallel praktisch nochmal dasselbe oder etwas leicht abgewandelt Ähnliches macht. Das war halt absolut nicht die Absicht.
Genau.
Im Gegenteil, ich denke, so kann sich halt jeder raussuchen, was er möchte. Der eine mag vielleicht diese andere Sache lieber und der andere möchte dann eben die Edition 2000 hören. Und das ist völlig okay.
So wie es ja auch eine Tonstudio Braun-Interpretation gibt und eine Edition 2000. Und wenn man die beide mal gegeneinander hört, haben die jetzt auch nicht so viel miteinander zu tun eigentlich.
Genau. Ich lese hier noch gerade was Interessantes. Aus der Artikelbeschreibung schreibt jemand, was auch immer das heißen soll, noch nie war Sinclair zeitgenössischer, unheimlicher und düsterer. Das ist, glaube ich, so ein Spruch, der auf der CD drauf stand, ne, und der von dem Buch ursprünglich
auf dem Buch
kommt.
Auf dem Buch.
Ja, ja. Genau. Erst, also ich glaube, das kommt vom Fischer Verlag oder so, keine Ahnung. Und dann sagt derjenige hier, Martin nennt er sich, also bezogen auf zeitgenössischer, unheimlicher und düsterer, ich würde eher obszöner und ordinärer sagen. Aha. Ja, mein Gott, ne, so sind wir eben. Also, was soll man machen? War das noch ja, mit deinen beiden Bett und so, ne? Also, mein Gott, niemand kann ändern, was er ist.
Ne? Ja, Rock'n'Roll halt, ne? Ich sag ja, also wir bemühen uns hier ja im Podcast immer um eine saubere Sprache. Wenn die Mikrofone aus sind, reden wir auch ganz anders,
muss man sagen. Ja, wir schlagen uns auch manchmal. Also, es ist einfach so.
Ja, ich beleidige regelmäßig deine Mutter. Das macht dir ja auch nichts aus, oder?
Nein, ich beleidige sie auch.
Ja.
Oh je. Also es ist halt manchmal sehr interessant, was dann für Sachen rausgesucht werden, ne, auf die wir selber nie gekommen wären. Es schreibt also weiter, Dead Zone ist für meine Begriffe überflüssig. Ja, dann nach den Tonstudio Braun Aufnahmen bereits die 2000er Serie zeitgenössischer, unheimlicher, düsterer und vor allem spannender und gut inszeniert ist. Man muss aber dazu sagen, dass die Edition 2000 ja auch schon wieder 20 Jahre alt ist und als sie gestartet ist, kam natürlich auch Kritik, was soll denn das? Und gibt doch schon Tonstudio Braun und man muss das Rad also eben nicht zum dritten Mal neu erfinden. Und das finde ich dann ein bisschen schade, weil das halt so Totschlagsprüche sind. Wenn irgendwann dann die vierte Interpretation kommt, dann heißt es, man muss das Rad eben nicht zum vierten Mal neu erfinden. Aber was das genau eigentlich heißen soll, warum jetzt ausgerechnet diese Version nicht so gut sein soll und die anderen total toll sind vorher, das geht dann aus solchen Rezensionen oft nicht hervor. Und, macht es ein bisschen schwierig, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, ich scroll mal ein bisschen weiter.
Hier, guck mal, ich habe hier eine perfekte Auswahl an Sprechern. Wolfgang Hensch als Erzähler gefällt mir richtig gut. 1A Soundkulisse, für die sogar Aufnahmen an den Originalschauplätzen in London gemacht wurden. Zieht euch das Ding über Kopfhörer rein und so weiter. Die Handlung ist sehr mysteriös und düster, rätselhaft ist und so weiter. Da hat sich jemand mit der Folge auseinandergesetzt. Und die Sprecher werden ja tatsächlich auch an vielen Stellen positiv hervorgehoben.
Das da stimmt. Also gerade Wolfgang Hensch auch, das ist in mehreren auch Rezensionen schon zu lesen, ne, dass die Leistung super ist, was wir ja auch finden.
Genau.
Also er prägt halt das Hörspiel, kann man sagen, wirklich, ne, mit seiner Stimme.
Ja, genauso wie Torben. Also ich finde es eigentlich sehr schön, dass da, ich habe auch, weiß ich jetzt gar nicht, wo das war, irgendwo bei ein paar Rezensionen mal gelesen, dass die Leute die Auswahl an Sprechern recht frisch finden, weil sie halt also Gerrit Schmidt-Voss, klar, alter Hörspielhase, aber ansonsten haben wir ja relativ viele frische Stimmen eigentlich auch dabei, die so noch nie, ne, zum Beispiel Wolfgang Hensch, die so noch nie in einem Hörspiel vertreten waren. Mhm. Wirkungsvoller, düsterer Start. Suko Gunn. Das hat man in einigen, ach, das ist sogar der Michael Schofield. Dieses Suko Gunn habe ich öfter gelesen. Gunn geschrieben wie die Pistole, also G-U-N. Das ist natürlich falsch. Ein Blick auf den Sprechercast hätte das sicher geklärt. Denn Gunn schreibt sich wie der chinesische Nachname G-A-N. Und ist von daher also nicht...
Das heißt also nicht Suko Pistole oder Suko Gewehr?
Suko Pistole heißt es. Nein. Es ist ein chinesischer Nachname, G-A-N.
Genau, wir haben einfach Suko einen Nachnamen gegeben. Nun kann man natürlich sagen, aber Suko hatte doch nie einen Nachnamen. Und wir sagen, genau deswegen haben wir ihm einen gegeben.
Der Erste. Das
ist ja eben eine neue Serie.
Ja, und er tat uns halt auch wirklich leid, ein Mensch ohne Nachname.
Ja.
Was für eine traurige Geschichte mag da wohl hinterstecken. Das ist ein Schicksal, hat uns auch berührt persönlich.
Ja, um es mal auch ein bisschen ernster zu nehmen, kann man ja auch sagen, dass diese Geschichte kein Nachnamen, also sowas gibt es ja öfter mal im Heftroman. Professor Zamora heißt ja auch nur Professor mit Vornamen, soweit bekannt ist. Und dass das ein oder andere Mal solche Sachen gemacht wurden oder sich vielleicht auch aus der Serie heraus entwickelt haben, dass man zu einem Zeitpunkt, wo das Exposé geschrieben wurde oder wo die ersten Hefte geschrieben wurden, einfach kein Vorname oder Nachname da war und dann ist das mit der Zeit ein bisschen kultig geworden, diese Namen nicht zu nennen oder bei diesen einzelnen Vor- oder Nachnamen zu bleiben. Und hat sich dann halt so entwickelt. Wenn wir jetzt aber die Serie neu aufsetzen und eben auch ausdrücklich realistisch werden wollen, und das haben wir ja gemacht, dass wir uns viel Gedanken gemacht haben über die Recherche in London, dass wir da hingeflogen sind und uns da alles angeguckt haben, dass die Charaktere halt auch wirklich durchdacht sein sollen und gründlich gezeichnet werden sollen, dann wäre es aus unserer Sicht eben vollkommen absurd gewesen und comichaft, Zuko keinen Nachnamen zu geben. Da gab es einfach keinen Grund für.
Ja. Ja.
Das ist die Erklärung.
Das ist die Erklärung, genau.
Ja. Ansonsten, wie gesagt, ich scrolle so ein bisschen noch über die Buchrezensionen drüber. Die befassen sich natürlich logischerweise eher mit dem Inhalt als mit der Sprecherauswahl oder mit dem Sound, das ist ja klar. Gehen auch teilweise natürlich auf die Teile der Geschichte ein, die im Hörspiel jetzt noch gar nicht erschienen sind. Deshalb wollen wir da vielleicht nicht allzu viel spoilern. Aber auch da ist es im Grunde dasselbe, dass die Leute, die sich darauf einlassen und Spaß daran haben, dass da was Neues kommt. In der Regel sagen, hey, das ist aufregend und vor allem haben wir eben nicht sofort alles vorhersehen können und haben uns mal richtig überraschen lassen können. Genauso wie wir das uns erhofft haben.
Richtig.
Ja.
Gut, auf eine Sache würde ich ganz gerne noch eingehen, weil es natürlich auch hier mein Ressort sozusagen betrifft. Eine Rezension in einem Hörspielforum.
Ach ja, die stimmt. Und, ja.
Da hat das jemand auch sehr schlecht bewertet und auch explizit auf den miserablen Sound hingewiesen. Die Tonabmischung ist furchtbar, sorry, aber so etwas Kopfschmerzen verursachen, das habe ich lange nicht mehr gehört. Ständig irgendwelche rauschenden Geräusche im Hintergrund, mal Technomusik, mal Knistern, mal Straßengeräusche. Dazu spricht der Sinclair-Sprecher ständig so gehetzt und so weiter und so weiter. Was haben wir denn noch? Hier, die Abmischung ist wirklich mies. Das bin ich sonst gar nicht von Ear2Brain gewohnt. Ja, was soll ich dazu sagen? Also zunächst mal würde ich gerne fragen, wie dieses Hörspiel gehört wurde. Denn natürlich ist er der einzige, den ich bisher gefunden habe, der das tatsächlich so krass schlecht bewertet, explizit die Tonmischung. Das heißt, die Vermutung liegt nahe, dass das vielleicht unter ungünstigen Umständen oder, keine Ahnung, über Laptop, Lautsprecher etc., keine Ahnung, abgehört wurde. Dafür ist es natürlich
auch der einzige übrigens, der Techno-Musik gehört hat dabei, ne?
Techno-Musik gibt es definitiv nicht im Hörspiel. Ja, Rauschen müsste man sich halt im Einzelnen mal angucken, was damit gemeint ist. Möglicherweise der Regen in der Szene, in der Shao nachts joggt. Da regnet es im Hintergrund, wird aber, glaube ich, auch gesagt in der Szene, Nacht, Regen und so weiter. Ja, Knistern ist halt auch schwierig, habe ich nicht eingebaut, nicht explizit. Ist halt ohne Angabe, wo das sein soll, recht schwierig. Und dann die Abmischung ist wirklich mies. Ja, hey, es gibt auch keinen Grund, jetzt explizit bei Dead Zone, bei der allerersten Folge, mal eine schlechte Mischung zu machen. Schreibt er hier auch, ist er gar nicht sonst gewohnt. Also ich habe jetzt nicht mich hingesetzt und mir gedacht, jetzt mache ich mal eine richtig schlechte Mischung. Im Gegenteil, das Hörspiel hat uns ja insgesamt sehr, sehr viel Arbeit gekostet. Und es war bei der ersten Folge auch sehr viel Arbeit, allein das Soundkonzept zu erarbeiten, was ich ja natürlich abheben sollte von dem Soundkonzept der Edition 2000. Und was viele Leute ja auch in den positiven Rezensionen hervorgehoben haben, es hat also durchaus auch Leute gegeben, die da Gefallen dran gefunden haben und die es mochten. Viele Leute haben ja auch geschrieben, auf jeden Fall über Kopfhörer hören. Man muss dazu sagen, sowohl das Hörspiel inhaltlich, die also die schauspielerische Leistung als auch die Vertonung des Ganzen ist jetzt nichts, was man sich mal so nebenbei reinziehen kann über Smartphone, während ich gerade irgendwie abwasche oder sowas oder mit 150 auf der Autobahn. Das Hörspiel ist nicht für solche Situationen gedacht. Das war auch nicht unsere Intention, als wir das gemacht haben, dass das jetzt irgendwie ein Produkt zum Einschlafen werden soll, oder zum Nebenbei hören. Also sowohl inhaltlich, was die Story angeht, als auch die Vertonung, ist das etwas, was man durchaus aufmerksam verfolgen soll. Wie einen guten Film oder eine gute Serie oder so etwas. Über Kopfhörer, über gute Lautsprecher. Und dann, sollte das eigentlich auch alles gut klingen und sich erschließen. Deswegen finde ich das ein bisschen schade, dass er natürlich hier in seiner Rezension sehr, sehr schlecht über die Tonmischung spricht und über die Vertonung an sich, was die Geräusche angeht, aber halt relativ wenig Beispiele dafür bringt. Ich kann ihn da nur beruhigen. Wir haben hier, also keiner von uns hat hier gesessen und gesagt, jetzt machen wir mal ein explizit schlechtes Hörspiel.
Ich glaube, man darf da aber umgekehrt von unserer Seite auch nicht den Fehler machen und das halt wörtlich lesen. Auch wenn da steht, das ist eine schlechte Mischung, dann ist es natürlich eine Meinungsäußerung. Da hat also jemand gesessen und hat das gehört und einfach das für nicht so gut befunden. Für mich hört sich das nicht gut an. Mehr ist das ja nicht. Das ist letztendlich eine Meinungsäußerung. Es geht also, glaube ich, gar nicht unbedingt um technische Dinge, sondern es geht darum, es geht, glaube ich, darum schon.
Die Wortwahl, also wenn ich schreibe, etwas ist wirklich mies, dann ist das ja nicht nur.
Aber ich meine, jeder haut mal einen raus sozusagen und das steht dann halt plötzlich im Netz und das ist ein bisschen was anderes. Es kommt dann anders rüber, als es vielleicht gemeint ist, weil man ja eigentlich sowas vielleicht mal unter Kumpels sagt, so, boah, war das mies, ne? Das Fußballspiel war aber grauenvoll, die sind ja alle total schlecht. Natürlich sind auch die Fußballspieler nicht immer total schlecht. Da steht das dann plötzlich einfach so. Und ich glaube, was hier zum Ausdruck kommt, ist eigentlich was anderes. Nämlich, dass es etwas komplett Ungewohntes ist, was da plötzlich zu hören war. Was er ja dann auch teilweise so aus meiner Sicht ein bisschen unbeholfen zum Ausdruck gebracht hat mit dieser Wortwahl. Wenn er spricht von Technomusik oder von Knistern oder von Rauschen. Ich glaube, es geht eben darum, dass wir zum Beispiel hier versucht haben, ein Gesamtkonstrukt zu schaffen, eine dichte Story, die auf jeder Ebene ineinander greift. Um auch da vielleicht von unserer Seite mal ein bisschen technischer zu werden, Beispiel Aufnahmen, Beispiel Torben Liebrecht, der ja auch hier kritisiert wurde von ihm, glaube ich, dass wenn man normalerweise mit einem Hörspielsprecher Aufnahmen macht, dann dauert das vielleicht 1 oder 2 Stunden für eine Folge und es ist in der Regel für die Sprecher vollkommen unmöglich, die Geschichte, gerade wenn sie sich jetzt hier über 6 CDs hinzieht oder noch mehr, sind ja Doppel-CDs meistens sogar, völlig im Auge zu behalten. Dafür brauchst du dann ja auch die Regie, sonst wäre es ja unnötig, dass ich da sitze und zu erklären, du musst also in dieser Szene zum Beispiel fix und fertig sein, denn du hast vorher gerade das und das erlebt oder in parallel hat jemand anders das und das rausgefunden und deswegen bist du jetzt unter Druck und musst dies und jenes machen und jene Gefühlslage wiedergeben. Wir müssen also da den Sprechern sehr viel Hilfestellung geben und hier bei Dead Zone ist es jetzt explizit eigentlich anders, dass wir gerade mit den Hauptsprechern so intensiv gearbeitet haben. Wir haben ja auch wirklich das X-fache an Zeit investiert an Aufnahmematerial. Also Sebastian, du hast es ja buchstäblich hinterher auch im Schnitt gesehen, wie viel Material dann angefallen ist da, was deutlich mehr war als bei anderen Hörspielen und das lag natürlich daran.
Die erste Folge, ich darf mal kurz hier mit Fakten auftrumpfen, die Schau-Aufnahme für die erste Folge hatten wir an Schnittmaterial 5 Stunden. 5 Stunden Material für eine Folge.
Und Schau war, glaube ich, in 2 Szenen dabei in der Folge. Ne? Also normalerweise wäre das Material vielleicht für 1/2 Stunde etwa, könnte man sagen. Und das lag nicht etwa daran, dass Stefanie Kellner schlecht gearbeitet hätte, sondern dass wir uns so viel Zeit gelassen haben, um in diese Figur reinzukommen. Genauso wie bei Torben, bei dieser Verfolgungsjagd, bei dem Gehetzten am Ende, kann man das ja bei Stefanie genauso sagen, wenn ihre Schau da am Anfang diese Joggingrunde absolviert. Während dieser Joggingrunde überlegt sie sehr viel über ihre Auseinandersetzung, die sie gerade bei der Polizei hatte, wo sie rausgeworfen wurde oder drohte, rausgeworfen zu werden. Dann sieht sie plötzlich diese beiden Kleindealer, bevor sie in den Tunnel läuft. Dann erzählt sie darüber, dass sie diese ganze Gegend dort von wie ihre Westentasche kennt, weil sie da aufgewachsen ist. Und dass sie überlegt, was jetzt eigentlich ist, wenn sie von da weggehen wird oder nicht weggehen wird, je nachdem, wie das bei der Polizei da ausgeht, dieser Kampf. um das machen zu können und authentisch wiederzugeben können, da muss der Sprecher buchstäblich diese Figur komplett kennen und fühlen. Also wir haben hier wirklich so eine Art Method Acting, wie das so genannt wird im Film, dass wir eben nicht den Sprecher da einfach hinsetzen können und sagen können, pass mal auf, du bist jetzt Shaw oder du bist jetzt Sinclair und du kannst joggen und jetzt jogg mal los und Aufnahme läuft. So funktioniert das nicht. Und das ist vielleicht diese Art von Intensität, die dann anders klingt als in anderen Hörspielen.
Ja, das zum einen. Und zum anderen glaube ich, dass hier jetzt bei diesem konkreten Beispiel ständig rauschende Geräusche und so weiter etwas zum Tragen kommt, was natürlich auch ein bisschen Konzept dieser Serie sein soll, nämlich, dass wir nicht alles wortwörtlich erklären durch Sprache, durch einen Erzähler oder wie auch immer, sondern wenn Shaw da lang joggt, ergibt sich das zum einen aus dem Text. Die sagt jetzt nicht explizit, ich jogge hier lang, sondern es ergibt sich zum einen aus dem Text und zum anderen aus der Vertonung. Und solche Situationen haben wir natürlich häufiger in dieser Serie und das möchten wir auch gerne so machen, dass Dinge, die in der Geschichte passieren, sich möglicherweise auch nur aus dem Zusammenhang der Vertonung, aus den eingesetzten Geräuschen und so weiter ergeben und nicht unbedingt jedes Geräusch, was wir hören, auch nochmal erklärt wird. Das setzt natürlich voraus, dass man sich ja relativ aufmerksam mit diesem Hörspiel auseinandersetzt und relativ aufmerksam hört. Und das ist möglicherweise hier nicht der Fall gewesen, was dann ja vielleicht zu diesen Irritationen geführt hat, wie Knistern oder Rauschen im Hintergrund. Alles, was man hört bei der ersten Folge oder generell bei Dead Zone, das hat schon einen Sinn und es ergibt auch einen Sinn.
Der eine hört das Hörspiel so, der andere so und man kennt das ja von sich selbst auch, dass man vielleicht mal besser beisammen ist und konzentrierter oder dass man auch sagt, heute bin ich ausgeruht, heute habe ich mal Lust auf ein richtiges Hörspielfest und höre ganz genau zu, setze mir die Kopfhörer auf und nehme mir auch die Zeit, es ist Wochenende und dann höre ich eben auf jedes Geräusch und dann ergibt sowas wie Dead Zone, so ein Hörspiel, eben ein super Gesamtbild. Oder ich sage, ich komme von der Arbeit und bin total platt und will eigentlich nur ein Hörspiel zum Einschlafen einlegen, damit ich noch ein bisschen Geräuschkulisse habe. Und dann ist man natürlich mit sowas wie Dead Zone wahrscheinlich eher aufgeschmissen. Also das ist also tatsächlich jetzt gar nicht mal eine Wertung. Beides hat seine Berechtigung, aber man muss eben auch sagen, dass ein Produkt nicht immer alles leisten kann. Es ist eben vielleicht mehr für das eine oder mehr für das andere konzipiert. Und wir haben uns eben bei Dead Zone, wie du eben auch gesagt hast, dann deutlich dafür entschieden, eine komplexere Struktur in jeder Hinsicht zu schaffen. Und haben auch unsere Freude daran. Das muss man ja sagen.
Und einige Leute haben die ja offensichtlich auch, wie man ja in den positiven Rezensionen sehen kann. Ja.
Genau.
Also es ist halt wirklich eine Entscheidung, die man auch vorher, wenn man so eine Serie plant oder generell natürlich, wenn man ein Hörspiel plant, ist das immer die Frage, für welchen Rezipienten soll das eigentlich gemacht sein? Und da wir mit der Edition 2000 ja eigentlich auch eine Serie haben, die eben eher, ich will jetzt nicht sagen zum Einschlafen geeignet ist, aber wo schon das alles etwas deutlicher an den Hörer herangetragen wird und was man durchaus dann auch vielleicht mal beim Autofahren oder so hören kann, haben wir uns halt hier gesagt, damit wollen wir einen Schritt weitergehen und mal gucken, was man im Hörspiel noch so alles machen kann, wo man da noch hingehen kann. Wir wollten halt die Grenzen auch ein bisschen austesten.
Genau darum geht es in der Tat. Ich denke, man darf das jetzt nicht nur auf Sinclair beziehen, dieses etwas Neues und etwas auszuprobieren, sondern es ging für uns auch immer darum, sich künstlerisch einfach wieder ein Stück weiterzuentwickeln im Rahmen dieser Serie und Sachen auszuprobieren. Und ich glaube, dass das sowieso für den Hörspielmarkt auch insgesamt durchaus interessant sein kann. Ne? Dass man bekommt da oft Reaktionen so wie, wie schön ist es ja, dieses und jenes zu hören. Es ist ja genau wie in den 80ern, es ist ja genau wie Ende der 70er und es ist ja genau wie immer großartig und die bekannte Stimme, die habe ich schon als Sechsjähriger so toll gefunden. Das ist auch alles in Ordnung, hat alles seine Berechtigung, aber es würde im Film ja auch niemand auf die Idee kommen, immer noch nur in Schwarz-Weiß zu drehen und nur Stummfilm und gleichzeitig dann zu sagen, das ist jetzt aber State of the Art und das ist, besser geht's nicht. Das ist ja ein bisschen absurd. ja, finde ich.
Der Film ist eigentlich ein gutes Beispiel. Es gibt Blockbuster, die sehr explizit sind und sehr deutlich sind in ihrer Bildsprache. Und es gibt Arthouse-Filme, die, ja, wo man hinterher vielleicht auch das Kino verlässt und gar nicht versteht, was man da gerade gesehen hat. Das sind jetzt natürlich zwei Extreme, aber zeigt natürlich, dass im Film sowas eigentlich selbstverständlich ist. Dass man sowohl in die eine als auch in die andere Richtung gehen kann und es richtet sich dann halt auch an ein unterschiedliches Publikum.
Vielleicht haben wir das ja mit Dead Zone dann auch ein bisschen geschafft, das aufzuweiten, diese Möglichkeit im Hörspiel. Das würde uns jedenfalls freuen.
Du meinst, ja, wir sind Arthouse und bei unserer Tour sind die Leute alle aus dem Kino gegangen und haben nichts verstanden.
Ja, wir machen sozusagen Blockbuster-Arthouse. Verstehst du?
Ja, Blockhaus. Sehr gut.
Wir vereinigen das einfach. Ne? Ja, ist mal auf jeden Fall was Neues. Ein interessanter Ansatz. So, wolltest du eigentlich nicht nur 20 Minuten machen?
Ja, stimmt. Sind wir doch jetzt 20 Minuten, oder?
Wir sind nämlich mal wieder sehr spät dran. Also wir müssen das, glaube ich, morgen abgeben. Ne? Sebastian muss heute noch richtig ackern.
Ich muss heute noch richtig. Und das bei den Temperaturen. Ne? Also,
ja, genau. Du wartest ja bis 1 Uhr nachts und dann fängst du an zu arbeiten, ne? Ganz in Ruhe.
Ich sehe gerade auf dem Thermometer, 31 Grad sind es draußen. Ich habe hier natürlich alles geschlossen, damit kein Lärm von draußen reinkommt. Die Temperaturen hier drin steigen und ich glaube, ich werde mir gleich mal ein Eis kaufen gehen, bevor ich mich an den Schnitt mache.
Ja, gut. Ja, damit haben wir bewenden lassen.
Ich wollte gerade sagen, den Hauptteil haben wir jetzt hinter uns gebracht und dann können wir jetzt voranschreiten zu den Vorschauen, würde ich sagen.
Genau. Da haben wir natürlich als erstes auch wieder Dead Zone, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Die Folge 2 ist ja am Start und erscheint Ende Juni. Und ja, wollen wir einfach mal reinhören vielleicht, ne?
Ja, schauen wir mal, was uns da erwartet.
Was ist mit der letzten Leiche?
Nun, ich habe mir natürlich gedacht, dass sie das am meisten interessiert. Sowohl von Constable Linus Finneran als auch von Detective Inspector John Sinclair habe ich heute Morgen endlich die zahntechnischen Unterlagen reinbekommen. Der Zahnarzt von John, Dr. Pelham, hat sich entschuldigt, aber es gab über die Feiertage wohl einen Fall von Vandalismus in der Praxis. Jemand hat versucht, die Kasse aufzubrechen.
Ja. An Weihnachten?
Rauchen ist hier leider nicht erlaubt, Sir. Die verdammten Rauchmelder.
Ja, natürlich.
Jedenfalls habe ich jetzt alle Daten vorliegen, darunter auch einige Röntgenbilder, sodass ich die Zahnschemata vergleichen konnte. Das Ergebnis ist leider eindeutig. Das letzte Opfer ist nicht Constable Linus Finneran. Nun, wie Sie selbst sehen...
Einen Moment noch. Heißt das, Finneran ist verschwunden? Oder dass er vielleicht noch am Leben ist.
Er könnte auch bei der Explosion über Bord geschleudert worden sein.
Könnte.
Vielleicht sieht demnächst irgendein Tourist, wie sein Leichnam Arsch oben am Pier-Café von Southend-on-Sea vorüber Richtung Nordsee treibt. Es ist so, dass die Verwesungsgase meist dafür sorgen, dass das Hinterteil zuerst
auf... Ich möchte ihn sehen.
Sicher?
Ja.
Kein schöner Anblick.
Bitte, Dr. Bakwati.
Wie Sie wollen.
Also wurde er ebenfalls verbrannt.
So ist es.
Wieso hat er keine Schuhe an?
Tja, in der Hitze wären Leder oder Kunststoff natürlich verascht oder geschmolzen. Aber dann hätten sich Spuren im Körpergewebe finden lassen. Da dem aber nicht so ist, nicht meine Baustelle.
Vielleicht hat er sie ausgezogen, bevor er ins Wasser ging.
Was?
Rußaspiration. Der histologische Befund bestätigt die Vermischung von Ruß und desquamierter Schleimhaut mit Blutfülle der Kapillaren der Submucosa. Dazu passt übrigens auch die hohe Kohlenmonoxidkonzentration im Blut. Und die Tatsache, dass jegliche Hinweise auf Schussverletzungen fehlen.
Klartext.
John wurde nicht erschossen.
Mhm. Richtig. Detective Sinclair hat zum Zeitpunkt der Explosion noch geatmet. Und ist anschließend vermutlich bei vollem Bewusstsein lebendig verbrannt.
Also, Sinclair ist verbrannt, bei lebendigem Leib. Ist die Serie damit schon wieder zu Ende, oder wie? Ging ja schnell.
Ja, das haben sich ja viele Leute gefragt, auch in den Rezensionen. Und auch die Leute, die das Buch... die Leute, die das Buch gelesen haben, wissen da schon mehr. Aber ja, das ist tatsächlich die große Frage, ist Sinclair tot und war es das mit Sinclair? Heißt die Serie quasi ab Band 2 Zuko?
Ja, oder sie könnte ja auch Shao heißen, ne?
Oder Shao, ja klar.
Also, da sind ja einige Charaktere, die jetzt doch ihren Raum bekommen im Moment.
Ja.
Wird auf jeden Fall eine spannende Frage werden.
Genau.
Wollen wir es doch an dieser Stelle einfach mal dabei belassen und empfehlen euch, die Folge 2 von Sinclair auf jeden Fall durchzuhören.
Ja, wir würden euch sowieso empfehlen, die 6 Folgen komplett zu hören, um dann zu wissen, was aus Sinclair geworden ist und wie es mit dem weitergeht.
Tja, und damit kommen wir dann, glaube ich, mal zu den Hörproben der regulären Serie.
Die reguläre Serie ist ja in diesem Podcast zumindest ein bisschen zu kurz gekommen, aber man möge uns verzeihen, das wird im nächsten Podcast ganz sicher wieder anders werden.
Auf jeden Fall. Dann würde ich mal sagen, Ton ab zunächst für die Classic 36 und danach für die Sinclair Edition 2132.
Mats ab.
Am 28. Juni 2019 erscheint John Sinclair Classics, Folge 36, Die Rache der Roten Hexe. Hörst du die Schreie, Lucille? Die alte Dienerin Madalena presste ihr Gesicht an die Scheibe und beobachtete den Fackelzug, der sich dem Haus näherte. Doch Lucille Latour hatte keine Angst vor dem Tod. Sie hatte sich auf diesen Tag vorbereitet, durch einen Pakt mit dem Teufel.
Mit einem grausamen Lächeln auf den Lippen schritt sie zur Tür.
Ah,
da bist du ja. Lafayette, der Pariser Hexenjäger, war nicht allein gekommen. Hinter ihm hatte der Mob einen Halbkreis gebildet.
Was wollt ihr von mir?
Das weißt du genau, Hex.
Feiglinge, die Hälfte von euch hat in meinem Bett gelegen. Und jetzt schiebt ihr einen Hexenjäger vor, damit er für euch die Drecksarbeit erledigt.
Schweig, Hexe! Höre, was ich zu verkünden habe.
Ah.
Wenn du dich schuldig bekennst, entgehst du der hochnotpeinlichen Befragung.
Ich bekenne mich schuldig. Ja, ich habe mit dem Teufel gebuhlt. Und es war besser als bei jedem von euch, ihr elenden Schlappschwänze. Er nahm mich immer wieder, bis ich vor Lust fast gestorben bin. Er ermüdet nie.
Schamloses Weib.
Vielleicht solltet ihr es einfach auch mal versuchen.
Ich denke, wir haben genug gehört. Ergreift sie!
Tötet mich nur! Meiner Rache entgeht ihr nicht!
Lucille Latour leistete keinen Widerstand, als die Männer sie aus dem Haus an die Klippen führten. Stattdessen verhöhnte Lucille ihre Häscher und stieß grausige Flüche aus, während der Sturm an Stärke zunahm. Endlich erreichte der Mob den Abgrund. Tief unten rauschte das Meer gegen die felsige Küste. Lafayettes Hand schloss sich um das volle rote Haar der Hexe, als er die Fackel sinkte. Ihr Gewand fing Feuer. Aber Lucille schrie nicht. In Flammen gehüllt stand sie da und lachte.
Der Teufel ist mit mir! Er wird eure Ahnen vernichten!
Stoß sie ins Meer damit!
Mit ihren Focken und Fackeln stießen die Männer und Frauen die Hexe über die Klippen. Wie ein feuriger Komet stürzte sie in die Tiefe. Aber das Lachen verebbte nicht. Und dann stieg aus dem Meer eine rot glühende Wolke empor, die vom Wind mitgerissen wurde. Und nur für eine Sekunde glaubten die Männer in ihr das Abbild eines verführerischen Frauenkörpers zu sehen, auf dessen Hals der Kopf des Teufels saß. Sie fielen auf die Knie und bekreuzigten sich. Und als sie aufschauten, war der Spuk verschwunden. Stumm blickten die Menschen sich an. Sie wussten, sie hatten zwar den Körper der Hexe verbrannt, doch nicht ihre Seele. Wen würde der Fluch als ersten treffen?
am 31. Juli 2019 erscheint John Sinclair, Folge 132, der Ghoul, der meinen Tod bestellte. Ich war es gewohnt, dass die Dämonen mir mittels ihrer besonderen Fähigkeiten das Leben buchstäblich zur Hölle machten. Asmodes, der Spuk, Shimada. Das waren Dämonen, vor deren magischen Fähigkeiten ich größten Respekt hatte. Womit ich allerdings nicht rechnete, war ein Ghoul, der meinen Tod bestellte.
Verdammt, Bancroft! Hast du nicht gehört, was ich gesagt habe?
Hä? Ich habe sehr wohl gehört, was Sie gesagt haben. Aber ich bin nicht Mr. Bancroft.
Lass Sie nicht sagen. Was wollen Sie von mir?
Ich möchte Sie auf eine Unterlassung hinweisen, die Sie zu Lasten Ihres Auftraggebers, Mr. Logan Costello, begangen haben.
Hä?
Bitte sehr.
Was ist das?
Das sind exakt 1300 Pfund. Die Summe, die Mr. Bancroft Ihnen soeben unberechtigterweise vorenthalten hat.
Was?
Um damit die Schulden zu bezahlen, die er gestern Abend beim Pokern gemacht hat.
Bancroft hat... Gott verdammt, er hat mich beschissen?
Er hat Mr. Costello beschissen.
Oh, apropos...
Und Sie waren so nachlässig, sein Verhalten zu tolerieren.
Oh, was stinkt hier eigentlich so? Haben Sie einen fahren lassen, oder was?
Aber keine Sorge, Mr. Gurney. Mr. Costello gibt Ihnen die einmalige Chance, Ihren Fehler wieder gut zu machen.
Was heißt das denn?
Es gibt einen Menschen in dieser Stadt, dessen scheinbar unverbrüchliche Vitalität Mr. Costello mit großem Unbehagen erfüllt.
Hä?
Sodass er bereit wäre, Ihre Unterstützung bei der Beseitigung dieses Problems gegen Ihr Fehlverhalten aufzuwiegen. Wenn Sie verstehen, was ich meine.
Nein, verdammt nochmal, ich verstehe nicht, was Sie meinen.
Das Problem hört auf den Namen John Sinclair.
Sinclair? Ich soll für Sie einen Bullen umlegen.
Nicht für mich. Für Mr. Costello. Sobald die Arbeit vollbracht ist, kehren Sie einfach hierher zurück an Ihren Schreibtisch. Wir kümmern uns um alles Weitere.
Sie sind ja verrückt. Wieso reden Sie nicht mit Bancroft? Er ist doch der, der uns alle beschissen hat.
Das tat ich. Vor ungefähr einer Minute. Hier vor der Tür. Zum größten Nachteil von Mr. Bancroft selbst. Wie Sie sich gern vergewissern können.
Hä? Was... Was haben Sie mit ihm gemacht, ha? Bancroft! Scheiße, was?
Kein Mensch ist überflüssig. Er kann immer noch als abschreckendes Beispiel dienen.
Sie sind ja krank!
Ich weise Sie der Vollständigkeit halber darauf hin, dass Mr. Costellos Amnestie allein für den Fall gilt, dass Sie sich der Angelegenheit persönlich annehmen. Sie werden John Sinclair töten, Mr. Gurney. Oder ich und meine Leute aus dem Hyde Park töten Sie. Haben Sie mich verstanden?
Ja.
So, damit sind wir dann auch schon wieder am Ende des Juni-Podcasts. Und es ist mittlerweile so warm, dass ich mich jetzt erstmal nach draußen verabschieden werde, bevor ich mich dann, wenn es nachher etwas kühler ist, an den Schnitt dieses Podcasts setze und den bis morgen noch fertig kriegen muss, damit er auch pünktlich am Freitag bei euch ist. Ja, somit bleibt mir nichts anderes zu sagen, als erstmal einen schönen Sommer bis zum nächsten Podcast. Genießt die Zeit, genießt die Sonne und gönnt euch mal ein Eis oder ein kühles Bier und gönnt euch Sinclair Dead Zone.
Ja, warte, bevor du jetzt abhaust, da fehlt ja noch was.
Was denn?
Ja, der Zettel, der virtuelle Zettel.
Ach so.
Funktioniert das überhaupt bei der Hitze?
Ja, Moment, da muss ich meinen kleinen Taschencomputer eben rauskramen. Warte. Kleinen Moment, der muss eben laden. So. Der nächste Podcast, so steht es zumindest hier, wäre dann am 9. August. Also zweiter Freitag, zweiter Monat, eigentlich wie immer.
9. August, das ist ja mitten in den Ferien.
Welche Ferien?
Bei den meisten wahrscheinlich.
Hast du Ferien?
Ja, für uns nicht, aber für die Hörer natürlich.
Ach so.
Wieso? Das sind ja genießen in den Ferien. Wir haben ja nichts zu genießen, wir müssen 9 Folgen machen.
Stimmt.
Ja, dann würde ich sagen, hören wir uns am 9. August.
Bis dahin, viel Spaß und macht's gut.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.